Das sind 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mandre Glutz.
Die 13. Folge. In dieser Ausgabe bekommst du einen Einblick in Tätigkeiten und Herausforderungen von einer Webagentur, namentlich der Firma Zero aus Solothurn, die Websites realisiert, Apps entwickelt oder Softwarelösungen konzipiert und umsetzt. Anhand des Beispiels Shop in Solothurn, der App, die Zero Anfang Juli hat auf den Markt gebracht, rede ich mit dem Gründer und Inhaber Fabian Schneider über iterative Arbeitsprozesse und das agile Vorgehen, wenn man eine Applikation entwickeln will. Und wie so üblich in diesem Themenbereich werden hier zahlreiche Passwörter gedroppt. Das heisst, wir reden auch über UX, Customer Journey, Lean Management und andere Schlagwörter. Aber halt immer mit einem Bezug zur Praxis. Bevor wir anfangen, möchte ich mich noch für die zahlreichen Feedbacks bedanken und freue mich jetzt schon auf deine Rückmeldung zu dieser Folge. Falls du es noch nicht gemacht hast, like doch 11 Fragen an auf Facebook oder folge mir auf Instagram. Dort darfst du auch gerne kommentieren, was gut gefunden hast oder was ich allenfalls noch anders oder besser machen könnte. Das würde mich wirklich enorm freuen und würde auch den Podcast weiterbringen. Aber jetzt genug geschnurrt, legen wir los mit dieser Folge. Viel Spass und los geht's!
Ich glaube, irgendwie hast du einfach anfangen und nicht 100% geplant haben.
Hallo zusammen zum Podcast 11 Fragen an.
Ich bin mal wieder zu Gast bei meinem Gast. Und zwar stehen wir hier oder hocken wir hier im Sitzungszimmer von Zero an der Wengistrasse in Solothurn. Vis-à-vis von mir ist der Fabian Schneider. Er ist Geschäftsführer und auch Softwarearchitekt von Zero. Ciao, Fabu.
Sali.
Ihr bietet ja digitale Lösung aus einer Hand, kann man auf eurer Homepage lesen. Das heisst, ihr macht Corporate Websites, E-Commerce-Lösungen, Web-Applikationen. Ich glaube, du kannst das alles ein bisschen besser erklären. Erzähl mal, was ist genau die Background und was macht ihr tatsächlich aus Zero?
Ja, das wird immer viel gefragt. Also, mein Background ist eben, wie du gesagt hast, ich bin Software-Architekt. Ich habe klassisch Software Engineering-Studium gemacht, in Biel, in Tech. Da habe schon während dem Studium eigentlich so, wie glaube ich, wahrscheinlich auch viele, das draussen gemacht haben, also mit Dreamweaver und so weiter, so ein Webseiten machen, sei es für einen Fußballverein, sei es für Mami, sei es Chor oder was auch immer. Und das hat mich ein bisschen vorantrieben auch, und habe eigentlich auch während dem Studium eigentlich immer, geschafft, eben kleine Webseiten gemacht, und bin dann dort so ein bisschen Freelance reingerutscht, und habe mir eigentlich dann während dem Studium so gesagt, eigentlich braucht es relativ wenig, um eine Bude zu gründen für in diesem Bereich. Eigentlich brauchst du ein Pult, Internet, den Computer, vielleicht schon, wäre noch gut. Und dann haben wir das gemacht, mit einem Kollegen zusammen vom Studium. Und am Anfang sind wir wirklich so unterwegs, es war wirklich nur Engineering-Skills rumgesehen. Haben wir primär eigentlich eine technische Umsetzung gemacht für Werbeagenturen, also Websites. Eines der ersten Projekte war das alte Spital. Und bei diesen Projekten sind eben so Designs eigentlich nicht von uns gekommen, sondern eben von der Werbeagentur, die klassisch oft auch den ganzen CI-Auftritt gemacht hat für die. Und wir haben uns eigentlich schon dann aber so ein bisschen positionieren können, in der Richtung, dass wir halt ein bisschen mehr können, als einfach irgendeine Website umsetzen, sondern halt, wenn wir das Engineering-Skill hatten, haben wir so ein bisschen mal irgendwas anbinden, irgendein Sang-System und so weiter. Dann ist es einfach so ein bisschen so weit gegangen und dann ist im Prinzip irgendwie die Anfrage direkt an uns gekommen. Und dann haben wir auf Designs einkaufen und das war einfach cool gewesen. Wir haben einfach dort gemerkt, irgendwie, aber der Prozess ist nicht so cool, wenn du halt nicht alles in-house machen kannst. Und irgendwie haben wir dann so ein bisschen den Schritt gewagt, auch UX, also Design anzubieten, dass wir zumindest in die Richtung alles in einer Hand anbieten können. Und dann haben wir eben das angestellt, unsere erste Mitarbeiterin gewesen. Und das war cool gewesen. Das hat wirklich, eigentlich, haben wir ab dem Zeitpunkt dann wirklich ganze Webseiten am Stück von uns können anbieten. Und dann ist das so ein bisschen, eben die Frage, die du gestellt hast, ist immer so am Anfang, was macht ihr eigentlich? Ich glaube, so am Anfang ist immer so, ja, einfach alles, was irgendetwas einbringt. Aber, so ein Startup halt. Aber jetzt hat sich schon ein bisschen auskristallisiert, was du gesagt hast. Also jetzt haben wir wirklich eigentlich so klassisch Corporate Design, aber halt gleich auch so ein bisschen halt einfach als Custom. Also wirklich, eigentlich anhand von einer CI oder auf die Wünsche, auf Bedürfnisse oder auf vor allem Marketingziel von der Kunden ausgerichtet. Plus halt eben auch einfach ein bisschen, jetzt gerade bei Kamli zum Beispiel haben wir einen ganzen Online-Shop gemacht, haben wir ein Event-Buchungstool hinten dran gebaut, wo wir halt auch nicht unsere Engineering-Skills nachher können machen. Und, mittlerweile können wir eigentlich, ist das recht cool, dass wir eigentlich alles aus einer Hand anbieten, aber wir machen weiterhin auch Sachen bewusst nicht. Mhm. Also, wir haben keine Texter, wir fotografieren nicht selber. Also, wir positionieren uns wirklich so ein bisschen im digitalen Bereich und haben einfach, wie so andere auch so, unsere Partner, die uns dann helfen bei grösseren Projekten. Aber zumindest, dass wir vom Produkt her, vom digitalen Produkt, kann man quasi mittlerweile in-house machen. Und ja, das fängt einfach auch viel mehr irgendwie auch so ein bisschen vom iterativen Prozess, als wenn, bist viel schneller und viel agiler, ja.
Wie viele Leute seid ihr denn, die bei euch arbeiten?
Momentan sind wir 10 Leute, aber 600%, Stellprozent, genau, mehr viel Teilzeit da. Mit 2 UX-Designer, der Rest eigentlich Dev. Plus Träger, Wollte ich auch wirklich mal erwähnen, das ist wirklich geil. Unsere seit Stunde 1 Administration und Buchhaltung, sehr wichtig. Kann ich nur empfehlen, eine Firma zu gründen. Ja, FCL ist auch kontinuierlich gewachsen. Gerade DEF, ja, ist sicher der Teil, der am grössten gewachsen ist.
Einfach DEF für die Hörer, das ist
Development. DEF, sorry, Development, ja. Genau. Engineering, auch dort, einfach natürlich auch verschiedene, eben Informatik ist schon mittlerweile recht breit. Wir haben Frontend Engineers, das sind die, die mehr so ein bisschen für die User Interface, also für das, was der Kunde sieht, Webseiten. Wird auch irgendwie komplexer und anspruchsvoller, weil der Kunde auch, der User auch mehr erwartet. Und dann gibt's noch Backend Engineering, also das ist so klassische Datenverarbeitung, Datenbank und so weiter.
Du hast das vorher relativ schnell gesagt, ja, im Studium habe ich mit zwei Kollegen zusammen das gegründet gehabt. Wenn du noch ein bisschen zurückgehst, was sind genau die Überlegungen gesehen, die dich zu einer Gründung gebracht haben? Oder auch weg von der Entscheidung, dass du bei einem normalen Corporate angestellt sein und wie seid ihr genau vorgegangen? Was war so ein bisschen die Herausforderung im gesamten Prozess von der Gründung?
Also, mir ist es relativ schnell gewachsen, weil durch das Studium, ich habe mal so angefangen, am Anfang ein bisschen über den Tisch gezogen worden, halt einfach eine Webseite machen, ziemlich schnell mal so angefangen, nicht mehr geschnappt, als Einzelfirma. Und während des Studiums habe ich auch das Glück gehabt, bin ich, beim einen Mandat, das wir heute immer noch haben, eigentlich schon so, da habe ich mein Praktikum gemacht gehabt, vor dem Studium. Und, also ich kann sagen, das Schweizerische Teletex AG. Und dann bin ich während des Studiums dort Teletex-Seiten machen. Das war recht cool gewesen. Und für mich ist dann wie klar gewesen, dass immer mehr als so ein bisschen Anfragen gekommen. Ich habe gemerkt, hey, da ist irgendwie etwas rum. Und eben für mich ist so klar gewesen, ich so, hey, ich kann einfach mal, es macht mir huere Spass. Und ich kann mich eigentlich immer noch anstellen. Für dort ist auch wichtig gewesen, dass ich, den Abschluss noch mache. Das ist auch gut, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich auch so ein bisschen gemerkt, gerade bei den zwei anderen Kollegen, dass das gewisse Bedürfnis rum ist. Und eben das Risiko ist, wie gesagt, eben, es ist halt, kannst nicht vergleichen, wenn irgendwie, einen Maschinenpark musst kaufen oder irgendwie so einen Laptop, also das ist so easy. Ja, durch das ist eigentlich klar gewesen, dass wir das irgendwie machen. Und dann sind wir so vorgegangen, im Nachhinein natürlich extrem blauäugig. Also wär so, ja, man so ein bisschen über den Daumen peilt, dass man so pro Stunde verdienen muss, dass man irgendwie nicht gerade verhungert. Aber ich glaube, ja, das ist so ein bisschen zusammen, also das ist halt, das gehört ein bisschen dazu. Was wir aber recht schnell gecheckt haben, ist, dass man irgendwie eben, das rechtlich, was habe ich vorhin gesagt, rechtlich und einfach auch Sachen, die man keinen Plan hat, einfach gut geregelt hast. Und also eben mit Ihnen habe ich eigentlich von Anfang an GmbH gegründet. Ja, und das ist eigentlich nicht daraus entstanden. Also es ist natürlich schon nicht der Prozess, dass wir in zwei Tagen gesagt haben, hey, let's go. Also wir haben uns schon ein bisschen überlegt, wir haben so ein bisschen 3-4 Jahre darauf hergeschafft, wie das ankommt. Aber im Nachhinein und zu Recht, das ist schon gut so. Wir haben einfach ein paar Sachen vorgestellt, wie es dann wird, wo im Nachhinein darüber lachst. Aber ich glaube, das ist normal.
Machst du dich noch besinnen, was sie vielleicht damals noch so ein bisschen zurückgehalten hat, einen Schritt zu wagen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es schon nicht eine einfache Entscheidung ist, weil du gehst in dein eigenes Risiko rein.
Du hast ja die Alternative gesehen von deinen Studienkollegen. Also, die sind natürlich mit dem Bachelor ab und irgendwie zu Post oder zu Swisscom. Aber andererseits bin ich einfach irgendwie auch gesagt, hey, du kannst das irgendwie. Und bin ich überzeugt, dass wir etwas Gutes reissen können. Also, wir haben auch das Glück gehabt. Also, wir sind nicht wirklich nicht von null gestartet. Also, wir haben wirklich gewisse Mandate halt schon gehabt. Also, wir sind nicht klassisch am Tag 1 ins Büro. Und dann so ein bisschen Homer Simpsons-mässig so aufs Telefon gelegt und gehofft, dass jemand anruft. Das
ist so Freelancer-Zeit.
Genau. Also wir haben gewisse Freelance-Sachen halt schon mitgenommen. Aber du hast natürlich eben, Stichwort Klumpenrisiko, wir haben gewusst, irgendwie muss man das da irgendwann schon ein bisschen regeln. Weil wir sind nicht, ein Konsortium von 3 Freelancern, also am Anfang schon ein bisschen. Aber ja, auf Dauer das zu machen, wäre nicht unbedingt gesund gewesen. Und das war ein bisschen ungewiss. Schaffst du es irgendwie eben salesmässig, marketingmässig, irgendwas am Mann zu bringen? Bist du ernst genommen? Es sind mir so ein bisschen die Gedanken gewesen. So, für mich persönlich fast weniger der Stutz, als irgendwie, ob jetzt so irgendwie, eben, du irgendwie eine Chance hast. Oder, rein technisch bin ich überzeugt, dass wir es können, aber rein halt eben, es gehört ganz viel Angst dazu. Das ist das, was ich heute halt eben im Nachhinein so ein bisschen mit Lachen zurücklege, was keine Ahnung hast gehabt. Eben, was Sales und Offerte schreiben und so weiter, genau.
Wenn wir wirklich noch einmal an den Punkt zurückgehen, wo der wirklich an dem Tag, wo du gesagt hast, jetzt sind wir selbstständig, jetzt haben wir unsere Firma. Machst du noch besinnen, was war die Vision gewesen, die ihr gehabt habt, wo der Herrenweg geht mit dieser Firma? Und jetzt zurückblickend auf das, würdest du sagen, hast du das erreicht oder sogar übertroffen oder hat sich das ganz geändert?
Nein, also ganz geil ist es nicht. Also geil ist wirklich, wenn wir heute noch genau an den Moment erinnern, in welchem Sitz wir sie umgeschrieben haben, im Notar und so. Das bleibt irgendwie schon. Also ist schon geil. Wir sind auch eine Tafelbar 1, 2 gehen, vielleicht auch 3. Das bleibt definitiv, ist doch ein Zeitchen her. Die Vision, also wir sind jetzt auch nicht die, also Vision haben wir wie, wir haben die jetzt irgendwie aufgeschrieben. Also wir haben keine Mission in die anderen gegangen, einen Businessplan gehabt. Also wir sind wirklich so, ja, wir sind, ich mache jetzt auch Aufträge und mache Sachen. Aber, es hat schon so eine Vision gehabt, dass, ja, dass wir eigentlich auch auf dem Bit Solothurn etwas reissen wollen, dass wir sagen, hey, wir wollen irgendwie wahrgenommen werden und so. Wir haben einen Zeitraum gesagt, der im Nachhinein einfach ein bisschen blauäugig ist, weil es hängt eben nicht nur von den Skills ab, sondern es hängt ganz viel von Netzwerk ab und ja, auch so ein bisschen politisch-strategische Entscheidungen innerhalb von gewissen Branchen und so weiter. Aber mittlerweile habe ich persönlich das Gefühl, dass man ein bisschen wahrgenommen wird und dass man sich auf einem guten Weg ist, so dass man das eigentlich erreicht. So, das ist so das, was so ein Learning ist. Also so, vielleicht hast du mal kämpfen und heute kommst du auch wieder so ein bisschen, ah, du bist der, oder, ah, das ist jetzt das, oder das ist, aber am Anfang bist du so die drei, bist manchmal ein bisschen eingeladen worden, so, also die drei jungen, coolen Hipsters, die ein bisschen programmieren, so, das ist so, ja, aber es war auch cool gewesen, aber vorher hast du gewusst, dort willst du weg, oder?
Aber wenn du von dem Zeitraum redest, wo dir erwartet hat, das Typ ist, wo du jetzt bist und ja, wo es effektiv ist, was ist dort
drum? Ja, wir sind eigentlich so 2 Jahre und jetzt sind wir halt gleich, was ist so 6. Ja. Aber ich würde sagen, es ist jetzt. Also wir haben schon ein paar Meilensteine gehabt, also sagen wir mal, wo wir zum Beispiel Rari 2 Risiken können machen. Du hast halt schon auf dem Bit ein paar Sachen gehabt, wo, ja, wo für uns auch so gesehen ist, so, ist schon geil. Also weißt du, jetzt ist so, das war so ein bisschen Ausstrahlung. Das Kaufmann ist zum Glück von Anfang an dabei gewesen. Das hat extrem geholfen. Es wird immer ein bisschen umgeschätzt. Und das Kaufmann hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Und, es ist am Schluss, genau, du sprichst auch, es ist so, es ist ein bisschen Meilenstein, so, wahrscheinlich nicht Projekte, oder, wo du dann machen kannst. Also siehst, eben, dass du kannst beweisen, dass du Vertrauen kannst rechtfertigen. Eben, Kambli ist sicher jetzt ein ganz grosser gewesen. Wo so schweizweit natürlich etwas reisst. Ja, das ist ein bisschen das. Aber das kannst du auch nicht immer alles halt steuern. Klar kannst du sehr gut sein und so, aber irgendwie musst du auch ein bisschen Glück haben, dass du manchmal zurückkommst. Das ist einfach so.
Du hast jetzt vorhin Sales angesprochen, Netzwerke, wo sicher ein Teil oder sehr eine wichtige Aufgabe ist als Geschäftsführer. Aber was ist sonst noch so deine Aufgabe? Wenn jetzt irgendwie so, man weiss zwar, man macht nie all Tag das Gleiche, aber wenn du so ein bisschen auf die 3, 4 Aufgaben würdest, begrenzen. Was wäre das?
Also, was cool ist, ich arbeite immer noch vor Front. Also, ich bin wirklich noch engineeringmässig tätig. Ich mache sicher nicht ganz alles, wobei, behaupte ich, kann noch meistens überall noch alles mitmachen. Wobei, das ist jetzt cool. Mit neuen Mitarbeitern ändert sich das auch ein bisschen, die Vollgas geben. Es ist logischerweise für Administratives. Also, Administratives im Sinne von eben Offerte schreiben, du bist ein bisschen das Gesicht gegen aussen natürlich, was aber viel ist auch das Engineering-Denken. Einfach so ein bisschen das Architektonische, dass man, eben, also, die sich bekannt vorkommt, dass man auch das Business versteht vom Kunden. Wenn wir natürlich jetzt mittlerweile ein grösseres Projekt werden, dass es ist nicht einfach nur eine Webseite, sondern geht es auch darum, dass man irgendwelche anderen Systeme anbindet, zu verstehen, was der Kunde verkauft oder was der überhaupt will. Das ist nicht ein Mix auch mit dem UX-Designer, wo man Kunden vom Kunden analysiert, Marketing-Ziel oder eben bei einem Projekt, wo es wirklich um klassische Prozesse geht. Und ich denke, das ist so ein bisschen das, was ich durch die Erfahrung sicher mitbringen kann. Durch auch grössere Projekte, dass man kann beraten sein, wo Probleme sind, was Sinn macht, was ist teuer, die 80-20-Regel, also mit was holst du am meisten raus. Und das fängt mega. Aber es ist eben, das ist etwas, was man lernen muss. Es ist so ein bisschen, dass manchmal schon ein bisschen traurig ist. Man kann einfach nicht mehr überall dabei sein. Gerade bei neuen Technologien, wo du merkst, ja, da musst du jetzt ein bisschen zurück, da müssen andere. Und, aber ich glaube, ja, es passt. Also es ist nicht immer einfach und so, aber ich meine, das geht jedem so in seinem Job. So.
Gibt es denn andere Aufgaben, die jetzt eben durch deine Rolle als Geschäftsführer übernommen hast, wo du gemerkt hast, da bin ich jetzt erstens mal viel, viel stärker geworden und zweitens mal das Fact genauso wie das Programmieren selber oder das Entwickeln selber?
Sales würde ich jetzt übertrieben sagen, dass Sales sehr cool finde, weil Sales ist glaube ich, so ein Begriff, der so ein bisschen schwammig ist. Aber ich glaube, wenn ich mal eingeladen werde, so, ich glaube, in einem Gespräch kann ich relativ gut Sachen überbringen, eben, IT ist manchmal recht komplex, aber müsste es eigentlich nicht sein. Also, ich meine, manchmal wird so ein bisschen als mystisches Ding verkauft. Ich finde, es ist so ein bisschen, eigentlich geht es ja meistens so genau um Prozesse, um Sachen, die für einen Kunden eigentlich alltäglich sind in seinem Geschäft, dann geht es um es wie zu übersetzen. Und, ja, eben, bei gewissen Mandaten, die ich gestartet habe, am Anfang einfach klassisch entwickelt, bin so dort ein bisschen mehr in die Rolle gerutscht, so ein bisschen eben beratend halt tätig, was genau darum geht, zu analysieren, ja, macht das Sinn, macht das nicht Sinn, und nicht mehr wirklich rausimplementieren, eigentlich tätig bin. Und bin nicht ganz böse, muss ich nicht mehr alles selber rausimplementieren. Also, das ist schon, aber, andererseits finde ich es halt auch cool, wenn man noch dranbleibt und noch ein bisschen weiss, was die, was rausimplementieren, auch müssen machen. Weil das finde ich manchmal bei gewissen ein bisschen problematisch, wenn dann so ein bisschen die Wertschätzung oder das Verständnis so ein bisschen fehlt, gerade bei der Informatik, so, ja, das kann ja nicht so schwierig sein. Würde ich am liebsten mal sagen, ja, doch, es ist recht komplex. Also, wir probieren schon ein bisschen den Berufsstand zu verteidigen.
Okay. So. Ohne dir jetzt deine Sales Skills abzutesten, aber wieso sollte ein Kunde zu euch kommen? Was sind so die Stärke von euch?
Ja, jetzt testest du gerade. Ja, also, ich glaub, der Punkt ist genau das Verständnis, so wie ich es gehört. Was wir probieren immer, ist, dass wir sind kein Budo, zum Beispiel irgendwie etwas resellt, irgendein Produkt. Wir haben unsere Tools, die wir brauchen, und wir sind durch das, wie sagen wir, wir recht grossen Wert für das Engineering Skills haben, die breit sind. Wir werden jetzt kein Microsoft-Bude sein, weil wir arbeiten einfach nur mit Open-Source-Sachen. Das ist nicht irgendein Microsoft oder so, das ist mal eine Entscheidung, die du triffst, wo irgendwie sagt, ein Bildesabi jetzt in dieser Größe ist schlicht aus meiner Sicht nicht möglich. Wir haben bestimmte CMS oder irgendwelche, also Content-Management-System, pardon, Webseiten zu verwalten, die wir immer wieder brauchen, die wir empfehlen, aber wir sind zum Beispiel nicht aufgeschmissen, also wir warten zum Teil auch für Kunden, die einfach die Wartung zu uns geben, auch andere Tools, wo wir es einfach irgendwie auch können, weil es der gleiche Spruch ist, Programmierspruch. Aber ich glaube, dass wir einfach wirklich auf ganz mit UX-Design eigentlich wirklich von Anfang an eigentlich das Problem zu erfassen und nicht sagen, ah, du brauchst eine Webseite, die muss echt mal hübsch aussehen. Und das ist einerseits mega cool, ist aber oftmals sehr schwierig zu verkaufen, weil viele Leute sagen einfach, ja, meine Webseite muss echt hübsch sein. Und das finde ich echt sehr problematisch, weil eigentlich ist Webseite da irgendwie ein Produkt, also jetzt gerade eine Webseite, dann mache ich nicht mehr Webseite, aber jedes digitale Produkt hat irgendeine Funktion. Und es ist nicht echt, also klar, muss sie eigentlich gut aussehen, dass sie ihre Wirkung hat und so. Aber gerade, sag mal, bei kleineren KMUs ist es primär einfach so, es muss auch hübsch sein und einigermaßen gut, aber meine Lieblingsfrage ist dann immer, was ist dein Ziel mit der Webseite? Und dort fängt man dann meist schon in den Prozess an, merkt so, aha, okay, es ist mehr als irgendwie nur Telefonnummer, vielleicht will ich irgendwie will die Produkte verkaufen. Es gibt Branchen, wo primär Leute anwerben, die zwischen euch arbeiten, das ist mal komplett etwas anderes, wie du dir musst kommunizieren. Es gibt viel um Kommunikation eigentlich. Und ich denke, ich glaube, der Gap, den wir bilden zwischen Engineering und eben dem Know-how und der Erfahrung, ich denke, ist doch wieder das, was wir bieten. Ich sage immer, wir probieren uns ein bisschen zu positionieren zwischen der klassischen Werbeagentur, die auch Webseiten macht, und der Softwarefirma, die, sorry, auch Softwarefirma, die vielleicht nicht so schöne Webseiten macht. Und wir sind ein bisschen dazwischen. Also, wir reissen jetzt nicht unbedingt welche krasse Bundesprojekte an uns, die mega, reine Datenverarbeitung ist. Aber gleich probieren wir uns ein bisschen dazwischen zu positionieren und nicht einfach dann nur die Webseite machen, weil das halt auch zum Firmenpäckchen gehört, sondern die Webseite oder eben eine App oder irgendeine Applikation. Genau, ich glaube, das ist ein bisschen das Verständnis, um probieren, auf den Markt zu bringen.
Vielleicht, dass man mal ein bisschen konkreter vorstellen kann, was ihr auch macht, auch neben der Webseite Anfang Juli, wenn wir in der Solothurn-Zeitung lesen können, ist eine neue App auf den Markt gekommen, Shop in Solothurn. Und da seid ihr als Entwickler maßgeblich daran beteiligt gewesen. Kannst du mal erzählen, was das genau für eine App ist?
Die Idee aus dem ist eigentlich aus Interessensgemeinschaft hier, Solothurn echt den Detailhandel zu stärken. Ja, es ist ja allweitig bekannt, dass das nicht unbedingt einfach ist momentan. Wobei man eigentlich klar, also, wir haben mit einem Kollegen zusammengekocht, wir sehen echt klare Vorteile, oder? Und dann haben wir mal noch weit vor dem Lockdown, weit vor Corona, also im Herbst 2019, ja, genau, das Mitglied muss ein bisschen aufpassen. haben wir eben genau, dort sind wir noch vorgegangen, wir haben Analysen gemacht, aber du siehst jetzt hinter uns, zum Teil haben wir dann so, das sind einfach so klassische Sessions mit Post-its, wir überlegen, was sind die Probleme, was sind Benefits zum Beispiel, wo in der Stadt ist, das ist nicht übergegangen, wie, klar, es kommt immer mehr auch im Online-Markt, aber Same-Day-Delivery ist zum Beispiel das Thema. Wenn ich etwas in der Stadt wohnen soll, dann kann ich so unter Umständen in einer Viertelstunde meine Hände. Du hast sicher die menschliche Beratung und. Und dann haben wir uns so ein bisschen überlegt, was ein Problem aber angeschaut. Zum Beispiel, jeder Laden seinen eigenen Kanal hat. Wenn man ehrlich ist, hat man nicht jede Facebook-Seite und Instagram-Account vom Laden von der Stadt abonniert. Oder weiss man gar nicht, dass es die Läden gibt. Und dann haben wir das mal so ein bisschen überlegt. Und wir gehen immer, sind dort im Vorgang, wir haben so ein Konzept gemacht. Wir haben mit Personas geschafft. Einerseits auf der Anbieterseite vom Manager vom Mano, das sind eine Person, als vielleicht, wenn man es nicht so kennt, also wir haben es fiktiv natürlich gemacht. Und dann tust du die mit Attributen ausstatten, was sind so seine Bedürfnisse und so weiter. Dann
hast du auch eine Persona ist wie eine Zielgruppe.
Ja, aber in einer konkreten Person, also im Konzept ist dann wirklich, haben wir auch ein Foto drin, das ist wirklich ein Stockfoto, aber auch, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, dass man so ein Bild bekommt. Eben einerseits, was Bedürfnis ist jetzt vom Manager vom Mano, der einen ganzen Tag braucht irgendwie Speed, der muss irgendwie alles verwalten. Dann hast du vielleicht auch jemanden, der irgendwie einzuladen hat, Solothurn, wo vielleicht das Problem ist, dass er nicht immer Laufkundschaft hat, wo zum Beispiel Zeit hat, zwischen ihnen so eine Plattform zu bedienen und was so ein bisschen dort Probleme sind. Die Sichtbarkeit vielleicht auch, weil man vielleicht in einer Gasse ist, die nicht so hoch frequentiert ist. Und genau, dann haben wir so ein Konzept gemacht, haben das mal präsentiert und das ist dann, ist auch mal so aufgenommen worden, es hat dann so ein bisschen, logischerweise, wird so nicht gerade so viel gesprochen, let's go. Es ist ja in der Privatwirtschaft auch so. Und natürlich ist es natürlich ganz auf seinem Lockdown ein bisschen zum Thema geworden. Weil gerade im Gastrobereich ist es genau das Thema gewesen, dass die Leute müssen kommunizieren, hey, wir liefern jetzt, wir haben die Angebote, wir haben dann jetzt irgendeine Off-Takeaway und so. Und dort ist natürlich klar geworden, echt wäre es cool, eine Plattform zu haben, das wirklich zentralisierter ist. Und die Grundidee von der App ist eigentlich jetzt einerseits, dass man natürlich ein Inhalt, also ein Anbieterverzeichnis hat, wie man es auch sonst schon kämpft an dieser Plattform. Dass die Anbieter einerseits Angebote posten selber. Also wir haben eben, das ist eine technische, darum haben wir eine App gemacht. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, das sieht man gegenüber, halt eine App. Aber im Hintergrund ist es auch eine Verwaltungsplattform, also mit ein Login nehmen, wo man, das haben wir auch so selber geschrieben. Gleichzeitig aus der Idee, als Grundidee, also sehr interessant gefunden, sind wir jetzt so gespannt, also das ist auch ein bisschen Pilot, mal schauen, ob das funktioniert. Ist echt so ein bisschen die Idee vom Broadcasting, also dass man im Prinzip kann sagen, der App kann jeder Anfrage starten, die Anbieter sind kategorisiert, auch so ein bisschen nach, was halt die Stadt so gibt, natürlich eben Food oder Mode oder Sport oder whatever, Haushalt und so weiter. Und wenn jetzt irgendwas bestimmt, oftmals ist es so, dass man im Internet hat Vorteil, wenn man etwas will, bestimmt, findet man es sehr schnell. Und da wird der Handel bei mir, wenn ich im Offline immer schwer habe. Der Vorteil, wenn ich etwas suche, wo ich nicht genau weiss, was ich will, kann ich mit Freetext, kann ich eigentlich, eine Anfrage starten. Zum Beispiel die klassische Geschenkidee. Ich brauche jetzt irgendeine Geschenkidee für dich. Dann würde ich dir beschreiben und sagen, deine Interesse so und so. Es wäre mehr so ein Bereich Food oder irgendwie. Und dann bekommen die Läden eigentlich ein Mail über. Das läuft dann klassisch über Mail, ist wie ein Mail-Verteiler. Und sie haben die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten. Und das ist wie ein Lead-Generator eigentlich für die Läden. Die Hoffnung ist jetzt so, dass du aus also einem Läden halt auch zum Zug kommen, wo vielleicht wenige kennt, wo man nicht unbedingt durchläuft oder wo man schlicht auch vergisst bei seiner Überlegung. Und dass man so eigentlich auch so ein bisschen das Angebot von Stadt, mehr kennenlernen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin selber mega der Online-Shopper, bin ich ganz offen. Aber jetzt natürlich, die App gemacht haben, wir nur und es ist schon krass, wie viele Läden es eigentlich gibt. Aha. Wie verschiedene Sachen und spannend. Also, ich bin jetzt sehr gespannt, wir sind gestartet. Und ich hoffe, dass es ganz viele Anbieter zukommen. Es ist halt so ein bisschen Chicken Egg. Je mehr Anbieter, desto cool ist es auf die Kunden natürlich.
Ist es dann, der Änder ist der geschwinder bei der Antwort zurück? Oder komme ich näher aus potenziellen Käufern jedes Angebot von jedem potenziellen Verkäufer
über? Genau, es ist so, wenn wir am Anfang andenken, zum Konzept, noch sogar noch in Apple Messenger und so. Das haben wir noch ein bisschen, also aufwandtechnisch. Andererseits auch gerade für die Bedienung für die Läden, weil die müssen dann wieder eine Plattform bedienen. Ich glaube, das kennen alle privat. Irgendwann willst du nicht noch einmal etwas mehr für kleine Läden. Darum haben wir gesagt, wir machen einfach ein Mail. Und es ist also so, klar, wenn du End bist, ist eine höhere Chance, aber es ist, die Läden wissen von lange nichts. Also sie wissen nicht, wer alles bekommen hat. Also für dich als Laden ist es eine 1-zu-1 Kommunikation. Und die als Kunde ist noch eine Frage, das wird sich herausstellen, aber wenn du schneller antwortest, umrechnen, ist es eigentlich besser, weil es vielleicht schnell geht. Aber jetzt für ein Geburtstagsgeschenk in 3 Wochen kommst du vielleicht auch zum Zug, wenn du halt später antwortest. Also das bleibt offen. Das ist nicht irgendwie, jetzt irgendwie so klassische Lead-Tools, wo du irgendwelche Sachen kaufst und der Ender ist der Geschwinder und dann kommt der zum Zug. Sondern es geht echt darum, dass der Kunde halt das beste Resultat bekommt, von der da wirklich.
Wenn man das Geburtstagsgeschenk dann schon in 3 Wochen vorher
organisieren. Genau, sind wir realistisch. Und es ist ja so, für einen Laden keine Pflicht. Ja. Das schon, also, ja. Der Kunde sieht auch nicht, an welchen Läden es ist. Ja. Der Kunde sieht nur, an wie viel Läden es ist. Und eben, das ist jetzt ein mega spannender Prozess. Das ist auch ein bisschen Qualitätsmanagement. Jetzt zu schauen, wird er geantwortet, wird überhaupt gefragt. Um ein bisschen zu schauen, was dort jetzt läuft. Aber ich bin mega gespannt und halte euch die Hoffnung, dass das etwas
geht. Ja. Hast du schon eine Tendenz, also nach den ersten paar Tagen,
ja, also ich glaube, es ist ein Chicken-Egg-Problem. Ich glaube, es ist cool, jetzt haben wir irgendwie bald 50 Läden drauf. Es geht natürlich noch viel mehr, aber ich habe gestaunt, wenn ich sage, wie viele Läden sind stark, habe ich gesagt, schon mehr, aber nicht, es gibt viel mehr. Also es ist krass, also es ist wirklich, wenn du plötzlich siehst, was echt 50 ist, und du kannst immer noch locker, weiß nicht, von Läden aufzählen, was noch nicht drin sind. Und ich denke, das macht sich für die Kunden auch interessanter. Aber ich habe schon die Hoffnung, jetzt eben durch die Marketingkampagne mal läuft. Es gibt jetzt eben auch Wettbewerb. Und die Hoffnung ist so ein bisschen Marketingfirma, ein bisschen Werbung machen dafür, für sich, eine Plattform zu haben. Aber es ist sicher eine Herausforderung. Also, das muss man schon sehen. Also eben, so digitale Produkte sind nie ein Selbstläufer. Man kann sagen, stell dich mal ins Netz und dann geht das schon. Also, es ist jetzt mit sehr vielen Massnahmen natürlich verbunden. Die aber nicht wir allein machen. Also, das läuft auch mit der Interessengemeinschaft, mit Standortförderung zusammen, wo es dann mithilft.
Etwas, was ich noch auf eurer Homepage gelesen habe, ist ein mega schöner Satz: Wir hauchen Ideen Leben ein. Der ja auch ein bisschen auch das in einem bildlichen Spruch beschreibt, was ihr da effektiv macht. Und er hat geschrieben, ich mache das mit einem iterativen Arbeitsprozess und einem agilen Vorgehen. Das sind für mich so die Schlagworte schlechthin von der IT-Branche und von Innovation. Genau. aber vielleicht gleich mal für Leute, die das vielleicht weniger kennen, was iterativ arbeiten, das agiles Vorgehen im Fall jetzt von Entwicklung von Shop-in Solothurn, von dieser App. Kannst du das mal ein bisschen konkreter sagen? Was heisst iteratives Arbeiten und agil?
Also, ich muss ein bisschen ausholen, ist so, dass, sagen wir, also, das agile Arbeiten ist, wir probieren es immer mehr zu machen. Ich sage mal, in dem Bis, wo wir tätig sind, gerade im Projektgeschäft, ist so beschränkt immer möglich. Klassischerweise bei der Produktentwicklung ist es sehr, sehr cool, wo man eigentlich alle Interessensgruppen von so einem Produkt, sei es jetzt der, was in Auftrag gibt, oder der Kunde, die auch immer an Bord hat. Und die Idee ist eigentlich, dass man in gewissen Arbeitsschritten, also wir nennen das eben Sprints, bei uns sind die 2 Wochen, in anderen Firmen sind die 4 oder 3, oder das kann man selber definieren, eigentlich immer gewisse Päckchen macht, neue Features oder ein neues Design, whatever, und das dann eigentlich probiert, innerhalb dieser Zeit eine Angabe wieder eine Release zu machen. Also jetzt gerade ihre Form von einer App, von Shopping ist zum Beispiel so, jetzt haben wir das mal released, dann haben sie die Anbieter drin, ich kann die Anfragen starten und jetzt ist so der nächste Sprint, ist gewesen, wir wissen, wir wollen releasen und jetzt die nächste Priorisierung ist jetzt eigentlich, dass wir Push-Nachrichten reinnehmen, dass man zum Beispiel jetzt kann man eine gewisse Kategorie als Kunde auch abonnieren, dass man ein neues Angebot bekommt, dass man die Leute zurück auf die Plattform holt, gleichzeitig auch die Leute informiert, weil es ist logisch, dass wenn ich die App abgeladen habe, ich jeden Tag drauf gehe und ah ja cool, sondern man muss die Leute ein bisschen holen. Und dann tut man aber auch wieder priorisieren. Oder man hat so, wie so Features gehabt, wo man von Anfang an denkt, ja, die braucht es unbedingt. Und dann merkst du irgendwie so im Projekt, hey, wir wackeln mal ab, mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir investieren Zeit lieber, am Schluss halt auch das Geld lieber da, weil wir merken, das bringt einfach mehr Wert. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Vorteil von dem Prozess. Also wenn du das machen kannst, hast du so wie, das klassische Gegending ist das Wasserfallprinzip, oder? Das heißt, okay, wir spezifizieren alles durch und dann machen wir es. Das ist ja in vielen Branchen auch noch so. Aber ich glaube, gerade die IT ist halt, es ändert sich viel. Du hast auch viele Annahmen, die du triffst halt bei so einer App, wenn wir jetzt vorhin davon geredet. Und plötzlich merkst du jetzt, hey, das funktioniert ja gar nicht. Und dann bringt so nichts, wenn man jetzt einfach auf Biegen und Brechen einfach noch probiert, irgendwelche Features aufzubauen, auf ein Feature, denkst du, das ist eh schon auf nichts. Im Schiff lieber anders. Und das ist gerade die Produktentwicklung, eben, App, dort ist wirklich so ein bisschen die Chance, in einer Produktentwicklung zu arbeiten. Bei Kundenprojekten mit harten Deadlines ist, probieren wir es gleich auch. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, aber da probieren wir es zumindest auch im Design, haben wir eine Iteration drin, klassischerweise mit den Runden, die man halt so macht, mit Designvorschlägen. Aber gerade bei Kunden, die wir länger betreuen, also, wo wir auch irgendwelche Plattformen haben, oder eben grössere Kunden, wo wir ganze Shops betreiben, wo ja nicht ein Projekt ist, du hast noch Release, aber du betreust es weiter. Und sobald wir in die Betriebe reinkommen, wo wir einfach neue Features, dort haben wir einfach Kunden, logisch, von Priorisierung oft halt dort vom Kunden. Und probiere so iterativ eigentlich immer rauszuholen. Das Ziel ist eigentlich, dass du nicht 2 oder 3 Jahre auf einer riesen Wurf wartest, sondern eigentlich willst du Sachen, die fertig hast, mal schnell zum Kunden bringen, dass du Wert generierst, also dass du einfach Nutzen hast. Scrum ist ein klassisches Stichwort, wir arbeiten nach Scrum. Wir führen auch die Firma nach Scrum eigentlich. Also wir früher mal, weil das schon so eine Weg war, wir früher mal ganz viel Scrum-Projekte in unserer Firma gehabt mit 3 Leuten, dann merkte das irgendwie für nichts. Weil, wir haben ein Produkt, so, oder, ja, genau, machen, genau, und jetzt haben wir sein Board gehabt, sein Projekt, und am Schluss dachte ich, ja, ich bin dran. Und bei uns ist das, wir führen jetzt eigentlich so alle Projekte auf einem Scrum-Board, und bei uns ist das mehr als ein bisschen Tool, um ein bisschen Transparenz zu sehen, wer ist schon was dran, wo wäre viel zu viel, wo müssen wir zuziehen, und, ja, wir müssen immer ein Kampf, wir müssen aufpassen, wenn es eigentlich ist, es ist ein bisschen wie Hygiene, sag ich immer, wenn man, denkst, ja, oder irgendwie, genau wie Sport machen, ist so ein bisschen, wenn du in einem Seich bist, denkst du schnell mal, ja, stirbt es nie, wenn du es nicht machst, aber ich glaube, so auf Dauer ist es halt für die Hygiene viel mega wichtig, so ein bisschen straighten Prozess, so, wir machen in dem Ding auch, Reviews und Retros, wo wir lang im Team auch Sachen vorstellen, weil wir halt auch in einem kleinen Team hast du so ein bisschen Gärtchen, auch zum Know-how-Share, dass nicht irgendwelche Leute Sachen eine Woche lang nur probieren, die der andere eigentlich schon lange gemacht hat und eigentlich wüsste in 10 Minuten, wie man es machen würde. Und die Retro ist auch so ein bisschen für Seelenheil. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man eigentlich Sachen ansprechen kann, die auch gut sind, also die man cool gefunden hat. Also Sachen, die man aber nicht so cool gefunden hat oder was drückt, die man irgendwas verbessern muss. Und das machen wir zum Beispiel so eine 2-wöchige, eigentlich so eine 2-wöchige Iteration jetzt mal. Also. Und ich glaube, das ist... Aber dort musst du wirklich so eine Nase nehmen. Ja. Jetzt gestern ist gerade recht viel los gewesen und dann musst du gleich jetzt und gleich das noch. Das ist halt am Schluss langfristig sehr, sehr wichtig. Ja.
Du hast noch etwas anderes vorher erwähnt, was ich mega wichtig finde, insbesondere in der Innovation, dass man seine Annahmen ständig überprüft. Ja. Das ist so ein bisschen das Nummer 1, ich gehe immer davon aus, wenn man am Schreibtisch ist, etwas entwickelt, sei das eine Idee oder eben effektiv, der auch etwas arbeitet. Das muss jetzt so sein, weil ich glaube, die Leute wollen das.
Genau.
Habt ihr da irgendwie Methoden, wie ihr das prüft, die Annahmen? Macht ihr das gerne draussen beim Kunden? Oder geht ihr, blöd gesagt, Interviews machen oder Prototypen zeigen? Oder?
Voll verschieden, also ganz jetzt schon ein bisschen budgetabhängig. Bei der anderen, die wir gemacht haben, Skip, haben wir zum Beispiel am Anfang ganz einfach einen Survey gemacht. Da ist es mehr so ein bisschen Pricing angegangen, weil wir gesagt haben, jetzt zahlt niemand. Und am Schluss hat es sich gezeigt, also weißt du, so 50-50. Und das finde ich auch spannend. Für grössere Kunden haben wir schlicht auch klassische Dinge gemacht, also User-Testings, also mit Filmen und so weiter. Dann haben wir UXler übernommen, dort machst du noch so Click-Dummies, wo die Designs wirklich proofen. Dort hast du halt schlicht bei einer kleineren Webseite nicht immer das Budget dazu, das ganze Ding zu machen. Aber durch einen Online-Job gegangen, wo wir die Suche getestet haben. Ob die Leute sehen, wo man suchen kann, Filter checken und so weiter. Und dann hat man das gefilmt oder auch über Umfragen eigentlich geregelt. Und ja, ich glaube, das, was du ansprichst, ist genau das Richtige. Also, das ist etwas, was ich extrem krass finde als externer Mitarbeiter bei anderen Buden. Du hast einfach die extremste Innensicht, oder? Ich meine, die Leute, also, das ist bei uns ja genau gleich, die, ja, nein, das mache ich immer so, oder? Und wir bauen Features eigentlich für die Leute intern. Also, das beste Beispiel ist die Suche, dass man eigentlich hat, ja, man muss das Produkt finden über den Beruf geholt. Intern. Dann habe ich gesagt, ja, das können wir schon machen, aber das ist halt, das ist eigentlich ein Tool für eure Mitarbeiter. Weil der Kunde wird nicht nach dem internen Produkt gekauft von euch suchen, sondern vielleicht nach anderen Stichworten. Und das sind auch so, eben so die Innensicht aufzubrechen, ist mega spannend, nicht immer ganz einfach. Aber eben genau bei eigenen Produkten ist es auch sehr wichtig, dass wir manchmal auch ein bisschen gesagt, ja, nein, aber das würde ich nie machen. Und dann mache ich selber schon einen Satz, das würde ich nie machen, oder? Und irgendwie so, ob dem Kunden, dass wir ja gerade hier so Gespräche bei der App, da habe ich gesagt, ja, das brauche ich nie mehr, oder das mache ich nie mehr. Und ich habe gesagt, ja, wir müssen es wie proven, oder? Und das ist jetzt genau das Spannende, weil es gibt nicht den Nutzer. Und vor allem bei einer App, bei einer Shopping-App, die eigentlich sehr breit gestreut ist, eben, es gibt sicher ältere Leute, die das brauchen, oder auch jüngere, oder ganz andere Bedürfnisse, oder? Und das Gleiche ist übrigens auch, das probieren wir immer wieder zu verbrechen, das können wir sehr viel verkunden. Ja, wir haben auch ältere Nutzer. Und das ist so, das ist immer so ein Killer-Stichwort. Und bei App-Studien zeigen, das ist, also, das ist immer so cool, sind Silver Surfer. Die sind sehr fit. Und es wird immer so unterschätzt, wird immer so das Argument, dass wir jetzt eigentlich die Font-Size noch ein bisschen grösser müssen machen, also die Schriften zu grösser und das Logo noch grösser. Und wird hinterher ein bisschen versteckt. Und immer so, die checken das sonst nicht. Und dann denke ich so, ja, die sind zum Teil fitter auf dem Tablet unterwegs. Also das muss man auch ein bisschen langsam sehen, der Shift passiert auch dort, nicht nur bei den Jungen. Es werden die heutigen Jungen, die Alten von morgen und Digitalisierung ist auch dort voll im Gang. Und das ist schon noch interessant, auch dort, die Diskussionen sind immer da. Und das fängt auch mega, also da kann man, und eben dort, wenn wir alle noch ein bisschen kommen, zu sagen, hey, wir gehen jetzt mit der Annahme, wo wir alle am meisten einig sind, aus und dann müssen wir es echt challengen.
Und das ist ja der Vorteil vom Digitalen, ich kann es nicht mehr ändern.
Du hast in einem Interview mit Digicomp, der ja auch ein Kunde ist von euch, mal gesagt, dass du dich ständig up-to-date behaltest. So, du bist viel auf Plattformen unterwegs, viel auf Blogs. So ein bisschen um neue Methoden und Tools können zu lernen. Gibt es irgendwie so eine Lieblingsmethode von dir oder vielleicht sogar eine, die andere KMUs, die jetzt nicht unbedingt im IT, am IT-Thema sind, die sie könnten brauchen?
Also für mich, also eben genau, also jetzt die Methode an sich, also, es ist verschieden, es ist nicht wirklich, also, mir hat es natürlich mega gehit, also, mir hat es mega geil gedacht, sind wir UXler gehabt, aber gerade für Digi haben wir recht lang UX als UX-Team so ein bisschen geholfen mit aufbauen, und das habe ich extrem spannend gefunden halt. Und dort habe ich eben gerade mit Röske, ist ja dort onboard gewesen, UX-Designerin. Und dann haben wir, echt recht rudimentär, also, das ist wirklich so mit eben, du hast es da vor Papier und einfach mal ein bisschen weg rauszoomen von dem Ultratechnischen, sondern einfach eben Post-its und einfach mal zeichnen. Und da kann ich sogar noch etwas können zeichnen, und ich kann wirklich nicht zeichnen. Und dort ist es darum gegangen, so Wireframing-Sachen zu machen, auf Papier zu bringen, auch wenn es mega, eben, ich kann keine gerade Linie zeichnen, aber irgendwie geht es darum, dass das eben mal nicht einfach nur im Kopf zusammenspinnen, sondern wirklich einfach auch mal Auslegeordnungen zu machen, und so, das habe ich recht eindrücklich gefunden. Aber so jetzt eine krasse Methodik, eben, ich bin sehr Fan von der Scrum-Methodik halt. Wobei, eben, es machen so viele Leute Scrum und ich glaube so mir, jeder sagt, ja, wir machen Scrum, aber fast wichtiger ist, dass es eben auch das immer Challenge ist. Also ich bin auch dort irgendwie, ich schon so manchmal, du musst so weit dranbleiben, aber gleich auch nicht etwas im Festhalten, wo dann nicht passt. Also das so, also wir haben jetzt schon x-mal, wir haben von einem Scrum-Board zu 10 Scrum-Boards und dann zurück und dann, und das finde ich voll okay. Also, das ist für mich keine Frustration. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, ja, ich glaube einfach, am Schluss ein bisschen der Hunger. Einfach so ein bisschen, einfach so ein bisschen zu sagen, hey, bisschen, ist das wirklich noch gut? Ja. Vielleicht bin ich meistens ein bisschen zu extrem. Also, da brauche ich auch die Leute um mich herum sagen, du, mach es mal weiter. So,
ist geil. Das ist vielleicht auch sozusagen in der Unternehmensführung oder in deinem eigenen Kopf in das agile und iterative Vorgehen. Wenn etwas nicht stimmt, dann weg und etwas Neues probieren und nicht am Alten unbedingt.
Ja, genau. Also, es ist nicht unbedingt der Drang, das, sondern, also, was ich auch mega cool finde, gerade jetzt, also, im Technik, im Engineering, was momentan abgeht, so, infrastrukturmäßig, halt, jenseits halt, ich hatte von Hals und Wort, aber es wird groß, die ganzen Plattformen, AWS, also, Amazon, wo du Serverfarmen zur Verfügung stellst, oder Google oder Microsoft, wo halt Sachen möglich machen, per Klick, musst du schon ein bisschen Ahnung haben, aber wo früher schlicht keinen Zugang hättest gehabt. Und dort fährst du dann einfach von hinten fragen. Also eben, das finde ich auch faszinierend. Also das ist jetzt, ich schaue ein Projekt von 4 Jahren an, die sind solid, die sind gut. Mhm. Aber du weißt, heute wirst du gleich anders dran gehen. Mhm. Das finde ich mega spannend, die Reite. Ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus. Und ich glaube, es ist in dieser Branche essentiell, dass du so denkst. Also du musst auch irgendwie auch einen Weg finden, dass du immer alles sofort über den Haufen wirfst. Weil sonst kommst du nie ran und Budgets kannst du auch nicht einhalten. Aber halt Sachen challengen die ganze Zeit, sagen, hey, das war dann cool gewesen, heute ist davon und das und das cool, aber eigentlich könnte man es so und so machen. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke von uns, wo ich denke, das ist ein Anspruch. Eben so die App haben wir mit einer Technologie gebaut, die relativ jung ist. Das ist am Anfang sehr, eigentlich Investitionen nicht in Sinn von Geld, sondern von Zeit. Aber es hat sich jetzt eigentlich gezeigt, dass es sich immer auch ein bisschen lohnt. Also wenn eben, ich glaube, in dieser Branche bleibst du dabei, wenn du dabei bleibst. Also wenn du kannst wirklich nicht zurücklehnen und sagen, ja, wir haben vor 5 Jahren halt das immer so gemacht. Und die gibt's halt schon. Mhm. Das kann sich auch lohnen in einer gewissen Zeit, aber in erster Linie keinen Zugriff mehr, glaubst du, und der ist wirklich abgehängt.
Entwicklung ist ein spannender Punkt noch, für so gegen Schluss. Du hast ganz am Anfang vom Gespräch erwähnt, dass du Teletext angestellt bist. Das ist aus digitaler Sicht etwas Altmodischste, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Jetzt bist du mit Zero, wo hast du das Gefühl, bist du in 10 Jahren, oder was, auch vielleicht ein bisschen weniger langfristig, was sind so die nächsten Projekte, die kommen und wo soll es noch hergehen?
Ja, ist mir schwierig. Also, ich bin absolut Teletext-Fan immer noch. Also, es ist dann einfach so, als junger Student, es ist faszinierende Technologie. Also, und ich glaube, es immer noch mega viel braucht, wird nicht vermarktet jetzt.
Aber bin vielleicht auch unterschätzt von, wenn du
nein, glaub, gerade im Sport, ich glaube, es ist, das Geile ist, dass du das erste Push-Medium gesehen. Du hast nicht müssen reloaden, um etwas zu bekommen. Das ist so gesehen. Nein, also, es ist extrem schwierig. Also, ich glaube, eigentlich gerade so die ganze Infrastrukturgeschichte wird extrem zunehmend. Also ich werde dafür angesprochen auf die ganze Webdesign. Also ich meine, der Zugang zu einer geilen Webseite ist auch zu Recht. Ich meine, das wird einfacher. Ich meine, du hast Services, die absolut ihre Berechtigung haben, wie Jimdo oder Wix oder irgendwie. Mir wird dafür angesprochen, voll scheiße fragen. Also ja, eigentlich indirekt. Also weißt du, durch ein bisschen das Glück, vielleicht ist hoffe, es müsste halt einfach die Prozesse in positionieren. Ich glaube, eine reine Webseite zu bauen, das wird irgendwie einfacher. Ich meine, du wirst viele Sachen erreichen, die automatisiert werden, wo du schlicht nicht mehr, das siehst du auch im Design. Also, wenn du hast Tools, die können Sachen machen, das ist vielleicht noch viel technischer müssen machen, und heute macht das alles das Tool. Aber ich glaube, bei uns, es ist noch schwierig. Ich denke einfach, ich lasse mich dort ganz ehrlich auch ein bisschen mittreiben, aber so ein bisschen, ein bisschen kontrolliert. Und ich hoffe, also, für mich ist es wichtig, dass ich mega den Hunger behalte, so, dass, also ich bin immer noch da, wenn ich etwas Neues sehe, da kann ich die ganze Nacht irgendwas mal bröseln und gehe aus. Und ich glaube, das ist, was du brauchst. Und ich glaube, dann hast du auch immer noch gute Chancen, Sachen anzunehmen. Was ich mega spannend mit finden, ist einfach diese ganze, also jetzt sind sie ja mehr so, ist die ganze ethische Geschichte halt, einfach so mit den ganzen grossen Player. Es zentralisiert sich halt alles mega. Das ist ja etwas, was man ein bisschen beobachten muss, aus ethischer Sicht auch. Wir sind dort auch ein bisschen insofern konfrontiert, dass Anforderungen kommen mit den Daten in der Schweiz. Mhm. Und längerfristig hast du eigentlich noch, bei gewissen Sachen hast du auch noch Swisscom, die das kann. Und sonst bist du halt einfach schon bei Amazon und Google. Und was es da halt so in Zukunft gibt. Und ich glaube, das ist auch sehr spannend, wird sehr spannend sein, das zu beobachten. Also denke ich mal, wie sich das dort entwickelt. Ich bin absolut Fan, also ich bin ganz oft, ich brauche die Tools auch. Aber mit allem musst du dir bewusst sein, ja, es ist eine Milliardenmaschinerie, die halt einfach, vor allem an deinen Daten und einfach an dem, ja, am Schluss hast du das echt bei denen, oder? Ist nicht die Server liegen in unserem Räumchen, oder? Aber, ja, ich denke, es ist sehr spannend. Es wird sicher, das Web wird einfach irgendwie wichtiger. Ich glaube, das Geschichtswort IoT könnte noch spannend werden. Also, die ganze Weg von den Geräten, also das Vernetztheit von allem. Also, sagen sie mir, das sind sie mir auch sehr. Also, das finde ich so, im Kopf haben wir den ersten so ein bisschen Ansatz gehabt mit diesem Fotimat dort eigentlich. Aber eben, ich denke, viel später wirst du dich auch schon können programmieren oder irgendwelche eben in Stadt Sachen zu machen. Das ist, also, grosse sind sich da schon dran, Swisscom und so weiter. Aber ich denke, irgendwie bin ich gut gemacht, an Schuhe zu bleiben, dem, was du machst, weil es spielt ja automatisch eigentlich so ein bisschen, wenn, die richtige Richtung, denke ich. Es ist vielleicht ein bisschen blauäugig, bin ich in 4 Jahren auch wieder drüber lachen. Aber dann weiss ich es besser, ich kann den Podcast hören, sagen, ja, Leute, jetzt kann man. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie eine Vision, wie sagen, hey, in 4 Jahren müssen wir genau das bauen, diese Plattform. Ich glaube, es ist mehr so der Spass, was ich zu kurz komme, ist einfach so Projekt, wo ich auch finde, dass man, es nicht nur, also wir haben viele Side-Projects, dass es nicht nur um Geld geht, also, oder um viel zu wenig, aber man einfach extrem viel Know-how mitnimmt. Und ich glaube, das Game ist mega wichtig, dass man irgendwie so ein bisschen Spielweise behalten, zum Spass zu haben und zu sehen, was möglich ist. Ja, vielleicht kurz gesagt, du hast vorhin ein Tool, wo du einfach nur kannst Umfragen machen. Das haben wir seit 7 Jahren am Start, oder 6 Jahren. Du kannst fast nicht programmieren, das ist ein Poly, du kannst auch Umfragen machen, du kannst so voten und so. Und jetzt im Lockdown haben wir mega viel Feedback bekommen, irgendwie so, Lehrer aus Brasilien geschrieben, irgendwie, dass er das jetzt gebraucht hat mit seinen Schülern. Und wir eigentlich bis jetzt keine Rap auf die mit dem, weil nachher bleibt eigentlich wirklich eine Werbung drauf tun, wäre echt noch cool gewesen. Aber irgendwie ist es so cool, mal zu sehen, dass irgendwelche, also wir haben geschaut, irgendwie decken pro Monat, fast die ganze Welt an. Also bis, eben, also, leider halt Afrika, einfach so die Länder, man kann sich vorstellen, mit wenig Zugang zum Internet, so. Aber Asien ist komplett abgedeckt, die Staaten ist irgendwie, die USA, also die US-Amerika ist irgendwie so, die grösste Brocke, wo die Leute aufs, und dann bekommst du so Feedback, irgendwie aus Hongkong, oder irgendwie auf thailändische Schrift, die du musst übersetzen und so. Und das fängt irgendwie an, und ich glaube, solange das irgendwie noch cool findest, habe ich das Gefühl, ich auf einem guten Weg. Ob das jetzt halt finanziell oder wirtschaftlich immer funktioniert, aber ich für mich kann so meinen Frieden haben, dass das irgendwie geil ist.
Und vorher hast du Kaufmann erwähnt, das ist das, wo ich mega coole Aussage von Pippo gefunden habe in der letzten Folge, wo gesagt hat, wenn du Fan bist von etwas, dann kannst du davon ausgehen, dass es ziemlich gut kommt. Genau. Welche Richtung ist denn halt, ob das finanziell zahlt oder wie auch immer, aber es wird sich irgendwann auszahlen.
Pippo, natürlich, vielleicht hat Pippo dort auch ein bisschen geprägt, bei Fan. Genau. Das ist genau, es umschreibt zu 100%. Ich meine, am Schluss kannst du auch mit dir, kannst zurückschauen und sagen, hey, ich bin Fan gewesen. So, irgendwie, das ist vielleicht fast wichtig.
Fabio, wir sind fast am Schluss von dieser Folge. Ich habe noch 4 kleine Fragen, sogenannte Turbo-Fragen, wo ich froh wäre, dass die so schnell und kurz vor allem wie möglich würdest beantworten. Bist du ready?
Also, ich bin ready.
Was ist dein Lieblingsort zum Entspannen und ein bisschen oben runterkommen?
Velo.
Was hast du zuletzt gelesen, gesehen oder gehört, was du da hören könntest weiterempfehlen?
Immer wieder Podcasts vom Böhmi und vom Schulz.
Wer oder was hat dich zuletzt so richtig beeindruckt?
Mein Kollege, der früher im Gartenbau geschafft hat, und ich mitgarten und ich war im Arsch. Ich habe einen halben Tag ein bisschen geholfen, schaufeln und ich gehe ins Büro gehen, weil ich komplett, ich sehe es nicht, einfach ich habe lotern und ich muss sagen, ich bin mega beeindruckt. Es ist auch mal gut, mal dort wieder mal zu sehen, was andere machen und vor allem leisten. Das war recht gut gewesen. Ja. Hat auch sehr Spass gemacht. Wir gehen wieder.
Was hättest du für einen Tipp für KMUs oder Selbstständige oder solche, die wie du vor 6-7 Jahren vor dem Schützen waren, eine Gründung zu machen?
Ich kann nur von mir reden, ich habe nicht viel Risiko gehabt finanziell. Ich weiss nicht, ob ich all-in wäre gegangen weiss nicht, wie viel Geldinvestitionen, aber ich glaube, einfach machen, also einfach, das ist so ein bisschen die Floskel. Ich glaube, irgendwann musst du einfach anfangen und nicht weil 100% geplant haben. Weil ich glaube, das wird nie möglich sein. Weil es gibt so viele Leute, die sagen, ja, wenn, dann mache ich den mal. Und das sind meistens die, was dann, glaube ich, es einfach nie machen. Aber ich entschuldige mich jetzt schon, ich meine, das ist einfach so Floskel. Also es ist so, ja, ich kann es auch nicht, aber ich glaube, das ist schon das Wichtigste. Einfach so, auch mal ein bisschen Risiko zu nehmen, aber ja, das muss jeder selber wissen.
Super, merci vielmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr spannend gewesen und ich wünsche dir und deinem Team alles Gute.
Das ist sehr lieb.
Dass das so weiterhin so vorwärts geht und du kannst Fan von dieser Sache bleiben.
Genau, Fan ist ein gutes Stichwort.
Merci vielmals, Fabio.
Merci vielmals dir.
Das wär's auch schon wieder gesehen von dieser Folge. Was ich persönlich aus diesem Gespräch mitnehme, wenn du eine Idee hast und sie umsetzen willst, gang raus und red mit den Leuten. Überleg dir, wer sind deine Kunden oder Stakeholder und erarbeite mit ihnen zusammen oder zumindest in Abstimmung mit ihnen deine Produkte oder Prozesse oder was auch immer. Und der Kunde muss dabei nicht immer der Endkunde sein, das kann auch intern eine andere Abteilung sein, falls du zum Beispiel interne Prozesse optimieren willst. Das andere, wo mir geblieben ist, die Begeisterung, die der Fabio für seine Produkte und seine Firma hat und auch im Gespräch überbringt. Und mit welcher Leidenschaft er seinen Beruf ausübt. Also falls du auf der Suche nach einem Partner bist, um eine Softwarelösung umzusetzen oder eine Internetseite aufzubauen, schau doch mal auf ihrer Homepage www.zero.ch rein. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Falls du auch jemanden kennst, der ein spannender Gast in diesem Podcast sein könnte oder du selber ein Geschäft gegründet hast oder führst, melde dich doch bei mir über Facebook, Instagram oder per Mail an 11fragenan@gmail.com. Und wie anfangs gesagt, ich freue mich immer mega über jegliches Feedback und vor allem auch über Verbesserungsvorschläge, weil auch dieser Podcast soll in einem iterativen Prozess immer besser werden. So, das war es jetzt definitiv gewesen. Merci fürs Zuhören, bleib gesund und gefräsig.